Jörg, freut mich, dass du wieder mal da bist und uns im Podcast beehrst. Ja? Und wir steigen ja heute mal direkt ein. Du kannst dich gerne gleich mal noch kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann gehen wir wirklich mal in die Themen aktuelle Zinsentwicklung und was da so am Markt der Baufinanzierung los ist. Aber vielleicht erst mal ein paar Worte zu dir.
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute wieder hier auf eurem Kanal auch treffen können. Ich glaube, die nächsten Tage kommt auch ein Video wo auf meinem Kanal online. Wer bin ich? Jörg Somborn, Geschäftsführer und Gründer der JS Finanz GmbH. Wir machen Baufinanzierungsvermittlung deutschlandweit. Also ich habe ein Team, was auch deutschlandweit verbreitet ist und wir beraten die Leute dann genauso, wie ihr jetzt gerade zuschaut, per Videoberatung. 42 Jahre alt, Vater von einem Kind, glücklich verheiratet und ja, das ganz kurz zu mir.
Wichtigste zusammengefasst. Ja, perfekt. Dann hol uns doch mal ganz kurz ins Bild. Wie sieht die aktuelle Zinsentwicklung aus?
Ja, die aktuelle Zinsentwicklung, also die letzten Monate, also ich sage jetzt mal bewusst so, seit August haben wir schon eine Stagnation. Ja, also Stagnation heißt, ich schaue jetzt gerade auch auf den Chart von der Rendite von deutschen Pfandbriefpapieren. Das ist ja auch das, was ich in meinen monatlichen Zinsupdates immer zeige und propagiere. Daran orientieren sich ja die Baufinanzierungskonditionen und also an den langfristigen Zinsen. Ich kann dir den Link auch für nachher nochmal rüberschicken, dass du den nachher unten
Bauen wir ein.
packst, dass die Leute einfach mal selber schauen können. Und wir haben in den vergangenen 2, 3 Monaten leichte Auf- und Abbewegungen, aber grundsätzlich kann man sagen, ist das schon in einer Linie. Und da sehen wir auch bei den Bankmitteilungen, es geht mal leicht nach oben, dann geht es wieder leicht nach unten. Aber vielleicht jetzt auch zu Beginn direkt ein kurzer Teaser am Ende des Videos, werde ich auch ein paar aktuelle Beispielzahlen nennen. Also ich finde, aktuell haben wir wirklich einen sehr guten Stand, wer jetzt loslegen möchte. Die Zinsen sind schon ordentlich gesunken im Vergleich auch jetzt zu letztem Jahr. Und wir haben, wie gesagt, aktuell so eine leichte Stagnation, dass wir auch nicht erwarten, dass es groß nach oben gehen wird. Aber wie gesagt, immer der Hinweis, schaut mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich euch auch diesen Link reingesetzt, woran sich die Baufinanzierungskonditionen orientieren. Das ist jetzt nicht das, was nachher wirklich auf dem Zettel steht, also das, was nachher in der Zinsberechnung von den einzelnen Fällen steht. Da ist natürlich immer noch mal wichtig, wie viel Eigenkapital setzt man ein und wie bewertet die Bank den Fall. Also von solchen Faktoren ist das Ganze natürlich auch noch mal abhängig, aber es gibt schon mal eine erste Orientierung. Und ja, das vielleicht ganz kurz zum Thema Zinsentwicklung.
Ja, jetzt hast du
Und
natürlich
vielleicht
auch
noch mal
keine.
ganz kurz der Hinweis: Einmal im Monat kommt auf meinem Kanal ein Zinsupdate, wo ich dann auch unterschiedliche Beleihungsausläufe rechne. Einmal 100% Beleihungsauslauf, also wenig Eigenkapital bis gar kein Eigenkapitaleinsatz, also dass nur die Kaufnebenkosten mitgebracht werden. 80% Berechnung, das heißt 20% Eigenkapitaleinsatz und 60% Berechnung. Da kann man einfach jeden Monat mal reinschauen auf den Kanal, um da up to date zu sein.
Absolute Empfehlung auch, ne? Da sind auch immer viele Tipps dabei, die wirklich weiterhelfen. Jetzt hast du natürlich auch keine Glaskugel, aber was tippst du denn so die nächsten 3 Monate, 6 Monate und vor allem von was ist die weitere Zinsentwicklung da abhängig?
Ja, die weitere Zinsentwicklung ist natürlich immer davon abhängig, wie der langfristige Anleihenmarkt ist. Und im Allgemeinen ist es natürlich eine Frage, die auch immer sehr häufig gestellt wird. Und wenn ich jetzt sehe, was so in den Kommentaren auch unter den Zinsupdates immer los ist, dann gibt es sehr viele, die tatsächlich davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr, dass die Konditionen weiter nach unten gehen werden. Ja, aber das ist natürlich einmal abhängig von der inflationären Entwicklung. Und natürlich, wie sich die langfristigen Zinsen entwickeln. Und das ist immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Und deswegen halte ich mich bei der Frage immer ein wenig zurück und beantworte sie einfach auch gar nicht konkret, weil man kann es nicht vorhersagen, wo die Konditionen hingehen. Wenn man jetzt als Beispiel mal nimmt, vor 3 Jahren hätte keiner geahnt, was da gerade passiert. Und innerhalb von wenigen Monaten sind wir von einem Durchschnittszinssatz von um die 1%, je nachdem, welche Zinsbindung und Eigenkapitaleinsatz, solche Dinge spielen ja immer auch nochmal eine Rolle, aber im Schnitt um die 1%, sind wir hochgeschossen auf 2, 3, 4%. Und das ging alles sehr schnell. Und das hat auch keiner vorhersehen können. Und deswegen halte ich mich, wie gesagt, auch immer mit Prognosen ein wenig zurück. Meine persönliche Empfindung ist, dass wir das aktuelle Level jetzt erstmal in den nächsten Wochen auf jeden Fall halten werden. Und ich sehe jetzt auch keine großen Anzeichen, dass wir jetzt starke Zinsanstiege wieder sehen werden. Aber ob es jetzt wirklich nochmal richtig nach unten geht, also dass wir dieses Niedrigzinsniveau erreichen werden wie vor 3 Jahren, das sehe ich nicht, das glaube ich auch nicht. Aber ich denke mal, das Niveau werden wir halten. Vielleicht geht es nochmal ein bisschen nach unten, aber alles Spekulation.
Ja, ich habe die Frage auch aus dem Hintergrund, weil ich habe einige Bauherren gerade in der Beratung, die auch oder die mir offen gesagt haben, sie warten aktuell, also sie haben eigentlich unterschriftsreife Verträge vorliegen, ja. Und oder haben auch mit einer Baufirma schon soweit das Haus geplant, ausgestattet, wie gesagt, Vertrag verhandelt. Und haben jetzt noch einige gesagt, sie warten jetzt noch mal drauf, dass es von den Zinsen noch mal ein bisschen attraktiver wird. Würdest du sagen, eher eine gefährliche Sache, wenn es jetzt finanziell schon funktioniert? Ne? Wenn es natürlich nicht geht, klar, dann hast du ja keine andere Möglichkeit, als zu warten. Aber was würdest du diesen Leuten raten?
Ja, das hängt von der Risikoaffinität ab. Ja, also wenn die Leute schon selber so strukturiert sind, dass sie sagen, A, haben wir genügend Eigenkapital und Rücklagen, B, ist das Einkommen ausreichend genug, um auch wieder eine leichte Zinssteigerung auffangen zu können. Das ist ja nun mal auch so bei den meisten, die sich wirklich mit dem Thema Neubau beschäftigen. Da ist ja in der Regel auch genügend Einkommen vorhanden. Dann kann man sagen, hey, ich gehe dieses Risiko ein und schau, dass es nochmal hoffentlich ein Stück weit nach unten geht. Ich hatte dazu auch gestern Nachmittag hatte ich dazu noch ein Beratungsgespräch gehabt. Da hatte er genau die gleiche Ausgangssituation. Derjenige hatte mich, glaube ich, über Instagram kontaktiert und war sich unsicher, weil die können noch bis Mai warten und war sich unsicher, ob er jetzt abschließen soll. Ich hatte gestern dann den ganzen Fall durchgerechnet. Wir hatten eine Beleihung, die lag irgendwo zwischen 80 und 90%. Und bei den Energiesparhäusern, also bei den besonders energieeffizienten Häusern, was ja diese Neubauprojekte in der Regel auch sind, haben wir dann immer noch mal zusätzlich Sondernachlässe. Und das Top-Angebot, was ich für den Kunden rausgesucht habe, ohne irgendwelche KfW-Förderung, lag bei um die 2,9%. Also wirklich ein richtig attraktiver Zinssatz an 10-jährige Zinsbindung hinterlegt. Und zusätzlich natürlich diese Nachlässe für besonders energieeffiziente Immobilien. Und das lockt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagt der Kunde auch, ich habe Zeit, was soll ich jetzt machen? Und da den richtigen Ratschlag zu geben, das ist natürlich immer Pokern, weil es kann in die eine Richtung gehen. In einem halben Jahr ärgert er sich, dass er die 2,9 nicht genommen hat. Aber auf der anderen Seite, wenn es wieder ein Ticken günstiger wird, denkt er sich, alles richtig gemacht. Man kann für sich persönlich. Man ist da immer in dieser Zwickmühle. Da gibt es keinen Ratschlag, den auch irgendein Vermittler geben kann. Keiner hat die Glaskugel. Keiner kann das sagen. Ja, also es ist wirklich sehr individuell abhängig. Wie würde ich es persönlich machen? Ich persönlich bin wahrscheinlich so gestrickt, also ich bin eher ein risikoaffiner Mensch. Wenn ich Zeit hätte, würde ich noch abwarten. Wenn ich aber dann sehe, und das sehe ich auch bei den Kunden, und das ist der Vorteil, wenn wir auch den Kunden immer sagen, fragt früh bei uns an. Weil dann können wir den Kunden während der nächsten Monate begleiten. Das heißt, wir haben in unserem System dann eine Wiedervorlage, wo wir auch immer wieder die Fälle uns anschauen, ja, schauen immer, wie eng muss das getaktet werden. Und wir sehen dann ja auch, die Zinskurve geht nach oben. Und dann nehmen wir natürlich sehr zeitnah mit allen Kunden Kontakt auf und sagen, was machen wir jetzt? Ja, und
Die
die
wird, glaube ich,
Anzeichen
auch immer ein
sind.
bisschen vorher schon von der Bank mitgeteilt, dass die Zinsen jetzt hochgehen, oder? Mit ein paar Tagen
Genau.
Vorlauf in der Regel.
Genau. Wir haben in der Regel immer ein paar Tage Vorlauf, 2, 3 Tage Vorlauf. Aber da geht es sich ja wirklich ums Timing auf die Tage genau. Und das muss man natürlich unterscheiden. Es gibt einmal dieses Timing, wo man sagt, hey, dein Fall steigt jetzt um 0,1%. Das sind immer diese Vorankündigungen, die wir bekommen. Wir bekommen natürlich jetzt keine Vorankündigung. In den nächsten 3 Monaten geht es um 0,5% nach oben, sondern das geht immer in Trippelschritten nach oben. Aber wenn sich eine Tendenz abzeichnet und wir haben die Kunden dann bei uns schon im System, dann ist es so, dass wir natürlich sofort mit den Kunden ins Gespräch durchgehen und sagen, was machen wir jetzt? Wollt ihr immer noch weiter warten? Und dann haben wir wieder die gleiche Frage, die die gleichen Kunden, die gleichen Leute natürlich triggert. Und das ist die Frage, ja, jetzt ist es wieder leicht nach oben gegangen. Was ist denn, wenn es aber in den nächsten 3, 4 Monaten wieder nach unten geht? Dann fangen wir wieder das Spiel von vorne ab. Es ist wie am Aktienmarkt, es gibt nicht den Ratschlag zu sagen, hey, wir hatten jetzt vor 2, 3 Monaten als Beispiel hatten wir eine Situation, da sind die Aktienmärkte innerhalb von wenigen Tagen ziemlich weit abgerutscht. Und dann habe ich wieder gesehen, einige Leute schreiben dann auf Social Media, ich habe nochmal fünfstellig nachgekauft, und die nächsten schreiben wieder, ich warte noch ab, es geht noch weiter nach unten. Ja, und dann ist es aber wieder nach oben gegangen. Ja, das heißt, die Leute, die kurzfristig sich schnell was eingekauft haben, haben das Glück gehabt, ein paar günstige Kurse sich einzukaufen. Die anderen, die gewartet haben, die kaufen jetzt wieder die Kurse ein, die wir aktuell haben. Den genauen Zeitpunkt, ne, das ist einfach eine schwierige Sache, und es hängt, wie gesagt, von der Risikoaffinität ab. Ich habe auch Kunden, die sagen, ich bin froh, wenn das Ding durch ist.
Ja.
Jetzt abschließen, jetzt zumachen, was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Wir sind uns jetzt sicher, das passt so, der Vorgang, der Fall. Es ist,
Davon bin ich halt großer Fan, ne? Zu sagen, okay, wenn es jetzt
ja.
funktioniert und finanziell darstellbar ist, weil auf der anderen Seite habe ich ja nicht nur die Zinskosten oder den Zins an sich, sondern ich habe ja dann auch wieder Baukosten, die ja
Ja.
vielleicht in einem halben Jahr auch schon wieder anders aussehen, ne? Wenn ich sage, ich mache das erst in einem halben Jahr, oder warte jetzt noch ein halbes Jahr ab, wie die Zinsen stehen, habe ich ja in der Hinsicht vielleicht auch wieder was verloren, weil ich schon wieder 10.000 oder 20.000 Euro höhere Kosten habe für den Bau an sich, ne? Und das sind halt so Sachen, das muss man immer abwägen, aber ist auf jeden Fall eine gute Einschätzung von dir. Was sind die verschiedenen Zeitpunkte, wo man die Finanzierung dann abschließen kann, wenn man jetzt mal den Neubauprozess durchdenkt? Also sind es bei dir viele Kunden, die jetzt gerade das Grundstück kaufen, ja, und eigentlich noch nicht so wirklich wissen, wie sehen denn nachher die Kosten gesamt aus? Ja? Da kommen wir auch gleich zu der Frage nochmal. Oder macht man das am besten eigentlich erst, wenn die Bemusterung abgeschlossen ist und Angebote für Erdarbeiten wirklich belastbar vorliegen und so weiter? Was ist denn da deine Empfehlung oder wie würdest du da dran gehen?
Also, wenn ich mir jetzt so die Reise eines von Bauherrn anschaue, dann ist es so, einer der ersten und wichtigsten Schritte ist erstmal zu wissen, was habe ich an Mitteln zur Verfügung, also an Geldmitteln zur Verfügung, also wie viel Eigenkapital ist vorhanden, bekomme ich noch was aus der Familie geschenkt, wie viel oder erbe ich noch was, habe ich wie viel Eigenkapital habe ich selber angespart? Wie ist das Einkommen strukturiert? Und dann ist der erste Step erstmal zu schauen, wie viel Budget kann ich mir überhaupt leisten? Das ist immer der erste Schritt, den ich gehen würde, bevor ich auch in die Baukostenplanung einsteige. Deswegen sage ich auch, wir begleiten die Leute immer schon sehr, sehr früh. Damit die Leute einfach wissen, was können die sich gesund leisten unter der aktuellen Zinsthematik. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt den Top-Zins gerade jetzt schon rausfinden, sondern dass wir sagen, hey, bei dem Zinsniveau, wo wir aktuell sind, 2,8 bis 3,5% im Schnitt, bei dem Zinsniveau, was kann ich mir zu dem Zinsniveau leisten? Wenn ich das weiß, dann gehe ich die nächsten Schritte. Dann kaufe ich das Grundstück entweder aus Eigenmitteln, also aus Eigenkapital, oder ich finanziere das Grundstück variabel, je nachdem, welche Option man ziehen kann, weil da kommt es natürlich sehr stark auch darauf an, wie viel Eigenkapital habe ich zur Verfügung, wie viel kostet das Grundstück. Und dann steige ich in die Baukostenplanung ein, und das kann ich natürlich, wenn ich vorher die Budgetplanung gemacht habe. Und dann kann ich in die Baukostenplanung einsteigen. Und wenn diese Baukostenplanung steht, dann kann man in der Regel auch schon eine Baufinanzierung abschließen. Ob das dann schon der richtige Zeitpunkt ist, hängt dann wieder davon individuell ab, wie viel Zeit habe ich, bis das Eigenkapital für den Neubau aufgebraucht ist und wann brauche ich denn tatsächlich das Geld. Dann kommen wir wieder zu dem Thema, was wir eben auch schon gesagt haben, wie risikoaffin bin ich, dass ich diese Baufinanzierung mir sichern möchte. Ein wichtiger Punkt, den hast du eben auch schon angesprochen zum Thema Budgetierung. Also wenn eine grobe Baukostenplanung steht, die Bank möchte immer eine konkrete Baukostenplanung haben. Das heißt nicht, wenn ich jetzt reinschreibe, für die Malerarbeiten habe ich 10.000 Euro geplant, als Beispiel, dass diese Rechnung dann 10.000 Euro sein muss. Die Bank möchte eine plausible Baukostenaufstellung haben. Und wenn wir jetzt noch nicht bei der Bemusterung waren, ja, wo nochmal eventuell Aufpreise dazukommen bei den einzelnen Gewerken. Und wenn ich noch nicht konkret weiß, weil ich noch kein Bodengutachten gemacht habe, was kommt an Erdarbeiten auf uns zu? Weil da gibt es ja auch Unterschiede. Erdarbeiten können 15.000 bis 20.000 € kosten. Und jetzt ist das Grundstück weitaus aufwendiger vorzubereiten und herzurichten. Und dann kosten die Erdarbeiten auf einmal 30.000, 40.000 €. Das
Oder
kann
noch
natürlich
mehr,
auch
ja.
sein. Bitte?
Oder noch mehr.
Genau, oder noch mehr. Und das sind dann Sachen, da sollte man mit sogenannten Puffern in der Baukostenplanung planen. Das heißt, wenn ich schon vorher relativ früh auch die Baufinanzierung abschließen möchte, das heißt, ich kann nicht warten bis zur Bemusterung, weil die Bemusterung beispielsweise jetzt erst in 3, 4, 5 oder 6 Monaten ist. Da ist ja teilweise eine große Karenz zwischen. Dann plane ich Puffer ein. Und diese Puffer plane ich aber nicht ein, und das ist jetzt auch so ein kleiner Sidehack, dass ich jetzt in die Baukostenplanung Puffer reinschreibe, weil die Bank kann mit einem Puffer nichts anfangen. Ich weiß, es gibt regionale Banken, ja, regionale Banken meine ich immer Sparkassen und Volksbanken mit, die sagen, kein Thema, wir finanzieren das mit einer groben Baukostenplanung schon. Dann habe ich aber nicht den großen Bankenvergleich, dass ich wirklich nachher mir den Top-Zins raussuchen kann und die Top-Zinsen, die Top-Banken, die dann oben in den Vergleichsrechnern immer stehen. Die wollen konkrete Baukostenpläne dann nachher sehen, wenn das Ganze umgesetzt werden soll. Und da sage ich dann immer, schaut bei den Gewerken, wo ihr unsicher seid, zum Beispiel beim Thema Erdarbeiten, schaut, dass ihr euch da schon im Vorhinein bei diesem Gewerk einen Puffer einplant. Das heißt, 20.000 € schreibt ihr rein, ihr seid aber unsicher, dass es mehr werden könnte, dann schreibt ihr 25.000 € rein. Wenn ihr nachher doch eine Rechnung habt, die nur 20.000 € ist, kein Thema. Dann habt ihr halt in eurer allgemeinen Bauplanung einen Puffer drin. Am Ende, wenn ihr als Beispiel 400.000 € Darlehen aufnehmt, am Ende muss es einfach für euch aufgehen. Deswegen ist, und das sagst du ja auch in deinen Videos, und das kann ich auch so immer nur propagieren, es ist wichtig, die Planung so gut wie möglich zu machen. Natürlich kann man das nicht immer alles genau vorhersehen, ja, wie sich auch die Baukosten teilweise entwickeln. Aber die Planung ist das A und O. Und ich sehe das, was wir jetzt in den vergangenen Jahren alles an Neubau umgesetzt haben. Wir haben Kunden gehabt, die haben nachfinanziert oder mussten nachfinanzieren, weil sie zum Beispiel die Erdarbeiten weitaus unterschätzt haben in der Planung und auch einige andere Kostenapparate, weil sie einfach während des Baus doch aufgemustert haben. Und dann gab es Kunden, die mussten um 50.000, dann nochmal 20.000 und nochmal 30.000 nochmal nachfinanzieren. Planung ist das A und O, weil ich habe natürlich dann auch die Zinsaufschläge. Ich habe einmal nicht mehr das Zinsniveau, was ich mal vor einem Jahr abgeschlossen habe, sondern die Nachfinanzierung ist dann auch immer aktuelles Zinsniveau. Ja, und wenn das Zinsniveau gestiegen ist, hast du erstmal diesen Aufschlag. Und bei den meisten Banken ist es so, dass die noch für die Nachfinanzierung einen zusätzlichen Aufschlag nehmen. Hängt von Bank, ist von Bank zu Bank unterschiedlich, aber im Schnitt kann man sagen, nochmal 1% Aufschlag. Deswegen ist es wichtig, eine vernünftige Planung zu machen und bei den einzelnen Gewerken Puffer einzuplanen. Aber der Puffer darf nachher nicht 100.000 € sein, weil dann habe ich nachher zu viel Darlehen aufgenommen. Also da ist Planung das A und O, und da seid ihr dann mit die Experten, die ja begleiten, auch von Anfang an, dass man einfach weiß, auf welche Reise man sich da einlässt, ne? Weil angenommen, das ist jetzt eine weitere Frage, die wahrscheinlich auftaucht in diesem Zusammenhang, wenn wir über das Thema Puffer sprechen. Also das ist auf jeden Fall das, was ich immer wieder höre und lese in den Kommentaren. Was passiert denn, wenn nachher Darlehen übrig bleibt? Ja, die Frage an dich erstmal, wie viele Fälle erlebst du, wo wirklich nachher Geld übrig bleibt? Hast du das schon mal mitbekommen?
Eigentlich nie.
Ja,
Also
also
wenn,
irgendwie
dann
am
fließt es halt
Ende.
in Außenanlagen oder sowas, ne?
Ja, am Ende geht's
Also,
auf. Ja, am
ja.
Ende kann man das Geld dann doch schon irgendwie immer noch mal verplanen. Ja, und dann gibt's vielleicht auch die ein oder andere Bank, nicht jede Bank, auch ganz wichtig, die sagt, ja, okay, die Küche, die nehmen wir dann auch noch mit. Ja, also die Küche können wir dann auch noch darüber abdecken, wenn da Geld übrig bleibt. Und dann gibt's aber eine Klausel, die in den meisten Verträgen auch verankert ist. Das ist die sogenannte Nichtabnahme. Die geht in der Regel dann bis zu einer gewissen Grenze. 25.000 € ist so eine pauschale Grenze. Da nimmt die Bank dann das Darlehen zurück und dann habt ihr halt nicht 400.000, sondern 375.000 € aufgenommen, habt aber trotzdem die Grundstruktur des Darlehensvertrages. Ja, habt halt 25.000 € weniger Restschuld. Und Was noch dazu kommt, es kommt eine kleine Nichtabnahmegebühr hinzu von 1% oder so. Ich nagel mich nicht darauf fest. Wie gesagt, ganz selten so einen Vorgang gehabt. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang noch auftaucht, die kannst du mir gleich vielleicht stellen, weil ich weiß nicht, ob du die hast, ist das Thema Bereitstellungszinsen. Da müssen wir auch nochmal in diesem Zusammenhang dann drüber sprechen. Aber
Genau, weil
das
das
ist
ist ja,
so
aber
mein
das
kurzer
ist ja
Einblick.
eigentlich ein guter Punkt jetzt, weil je früher du die Finanzierung ja abschließt, desto eher läufst du ja in eine Bereitstellungszinszeit, ne? Also, oder die bereitstellungszinsfreie Zeit läuft ab und du wirst Bereitstellungszinsen zahlen müssen. Und dem entgegen steht ja dann aber immer das Zinsänderungsrisiko. Wenn du länger wartest, ja, dann hast du halt keine Bereitstellungszinsen eventuell, aber natürlich ein Zinsänderungsrisiko. Also du hast immer diesen Kampf zwischen den zwei Positionen im Endeffekt, ne?
Vielleicht erstmal Basics. Also erstmal die Basis. Was sind Bereitstellungszinsen? Bereitstellungszinsen sind die Zinsen für nicht abgerufenes Darlehen. Das heißt, ich habe in der Regel, wenn ich eine Baufinanzierung abschließe, bei fast allen Banken hast du 12 Monate Bereitstellungszinsen. Das heißt, für 12 Monate hast du das Thema erstmal nicht. Nach 12 Monaten sagt die Bank, das Geld, was noch hier liegt, nehmen wir wieder das Beispiel 400.000 Euro und es liegen jetzt noch 100.000 Euro da. Dafür möchte die Bank, weil die Bank das Geld weiterhin aufbewahrt und dafür auch Geld bezahlen muss, dass sie das Geld bei sich aufbewahrt, dafür möchte die Bank gerne einen Bereitstellungszins haben. So, dass sie das Geld bereitstellt, aber es wird nicht abgerufen. So. Und das ist im Schnitt 0,2 bis 0,25% im Monat. Die meisten Banken haben diese 0,25% im Monat. Das heißt, wir haben auf 100.000 Euro, die bereitgestellt werden, noch nicht abgerufen sind, 250 Euro, die jeden Monat fällig werden. Jetzt hat man die Möglichkeit, bei einigen Banken zu sagen, ich mache 18 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit, damit ich das Thema nicht habe. Ich mache 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit, damit ich das Thema nicht habe. Aber jetzt kommt's, das machen nur sehr wenige Banken und es gibt einen Zinsaufschlag dafür.
Das kostet
Ein
was, ja.
Zinsaufschlag, dass die Bank sagt, wir verlängern diese bereitstellungszinsfreie Zeit. Ein Zinsaufschlag heißt dann, auf die eigentliche Baufinanzierung gibt es einen Zinsaufschlag. Das haben wir gestern mit dem Beispielkunden, den ich gestern hatte, auch mal durchkalkuliert. Die Bank, die wir da hatten, 12 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit, also das Standardprodukt hatte eine 3,14. Mit 18 Monaten bereitstellungszinsfreie Zeit hatten wir eine 3,16. Das hat eine monatliche Mehrbelastung von 12 Euro ausgemacht, dass die 18 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit hatten. Jetzt kann man sagen, ja, 12 Euro im Monat, kein Thema. Dann habe ich das Thema nicht, mache ich. Das Ganze haben wir mit 12 Jahren Zinsbindung kalkuliert, mit 12 sage ich schon, mit 15 Jahren Zinsbindung kalkuliert. Dann rechnen wir natürlich die 12 Euro mal 12 Monate auf ein Jahr hoch, auf 15 Jahre hoch. Und dann kamen wir auf einen Betrag von über zweieinhalb, nee, nicht über zweieinhalb, über 2000, 2100 Euro mehr, wie sich dieser Mehrbetrag über die Laufzeit summiert hat. So, und jetzt muss man überlegen, und das ist der Trick an der Sache, ob ich diese bereitstellungszinsfreie Zeit mir wirklich teurer einkaufe. Ich muss kalkulieren, einmal diesen Mehrbetrag, den ich habe pro Monat. Und was ist denn das Risiko? Weil ich habe ja in der Regel, das wisst ihr auch genau, ich habe ja einen Zahlungsplan. Und dieser Zahlungsplan gibt was vor. In diesem Beispiel von dem Kunden war es so, wir haben Baustart im Mai nächsten Jahres, Bauzeit circa 12, 10, 9 oder 10 Monate war die Bauzeit. Warum wir das mit den 18 Monaten natürlich überhaupt thematisiert haben, war die Frage, ob wir heute schon abschließen, also 6 Monate vorher. Weil wenn die jetzt erst in 6 Monaten abschließen, haben die das Thema sowieso nicht. So. Dann ist die Frage, wie viel Geld ist denn im Laufe der Bauzeit laut Zahlungsplan überhaupt schon abgerufen? Und in der Regel ist es ja so, wenn der Rohbau steht, das Haus steht sozusagen erstmal, dann sind ja in der Regel schon 50, 60, 70% abgerufen vom Darlehen. Muss man natürlich nochmal schauen, was ist mit dem Eigenkapitaleinsatz vorher? Das hat man natürlich auch. Und wie viel steht denn nach 12 Monaten planungsmäßig tatsächlich wahrscheinlich noch bei der Bank? Und da muss ich ausrechnen, wenn ich weiß, in 12 Monaten liegen da noch 100.000 Euro beispielsweise. Der Bau wird dann wahrscheinlich noch 3, 4, 5, 6 Monate dauern, dann rechne ich mir hoch, die 250 Euro im Monat, die ja auch geringer werden, weil ich ja immer wieder weiter Geld abrufe, haben für mich einen Mehrbeitrag bei 4 Monaten von 1000 Euro Bereitstellungszinsen. So. Und das dann gegengerechnet mit dem Mehrbeitrag über die 15 Jahre Zinsbindung, dann kann das aufgehen. In dem Beispiel hatten wir 2100 Euro, die 1000 Euro Bereitstellungszinsen gegenüberstehen. Das ist jetzt alles sehr klein, klein, ne? Aber das ist genau das, was man in der Beratung mit den jeweiligen Kunden einzeln durchgeht und einfach schaut, was ist der richtige Weg? Weil manchmal fehlt einfach nur das Wissen um diese Dinge, dass man weiß, ah, so ist das, so wird das gehandhabt mit den Bereitstellungszinsen. Und noch eine kleine Ergänzung, das hatten wir jetzt auch. Ist schon vor 2, 3 Monaten hatten wir den Fall schon. Da haben die Kunden bei uns angefragt. Wir können das Darlehen wahrscheinlich nicht bis zum Ende des Jahres abrufen. Dann laufen A die Bereitstellungszinsen los und die Bank hat informiert, das Geld müsste eigentlich bis dato abgerufen sein. Haben wir den Kunden gesagt, weil wir sind ja immer als Vermittler auch tätig. Das heißt, wir sind nicht immer im Nachgang, nicht immer direkt im Kontakt mit der Bank, aber wir unterstützen die Kunden natürlich weiterhin. Das heißt, die Kunden kamen auf uns zu, haben gesagt, wie sollen wir das schildern, dass wir das Geld erstmal später abrufen können? Und was ist mit dem Thema Bereitstellungszinsen? Wobei das Thema Bereitstellungszinsen war jetzt gar nicht das große Thema bei denen. Haben wir gesagt, schreibt das so, schildert das so, dann wird es wahrscheinlich verlängert. So. Nachher haben wir die Nachricht bekommen und die Kunden haben auch die Nachricht bekommen. Erstmal ist das um ein halbes Jahr verlängert worden, dass die das Darlehen abnehmen konnten und die Bank verzichtet für weitere 6 Monate auf die Bereitstellungszinsen. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Na, aber dazu muss ich auch sagen, das sind Ausnahmefälle. Das macht nicht jede Bank. Es gibt einfach Banken, die sagen, nein, 12 Monate Bereitstellungszinsen, ab dem 12. Monat läuft's oder ab dem 13. Monat, ja, müsst ihr bezahlen. Und manchmal gibt es Ausnahmen, die kann man erwirken. Und das war jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen ausführlicher
Ja, nee, es
zum
war
Thema
super,
Bereitstellungszinsen.
dass du uns da mal so durchgeführt hast, wie man denn darüber mal nachdenken sollte, ja. Und ich finde auch, wenn man jetzt die Summen ändert, dann werden das auf einmal ganz andere Themen, ne? Wenn jetzt statt 100.000 Euro noch 400.000 Euro offen sind, weil es ein großes Projekt ist, ja. Und dann haben wir nicht 1.000 Euro mehr Kosten, sondern dann haben wir irgendwie 4.000 oder 5.000 Euro Bereitstellungszinsen, ne? Wo sich das
Auf
dann
die
wieder ganz
Laufzeit,
anders.
ne, auf die
Ja,
Monate
genau.
hochgerechnet, ne?
Richtig, genau. Na, und dann haben wir natürlich wieder eine ganz andere Herangehensweise, weil dieses Geld muss ja auch erstmal da sein. Auch das ist ja was, was man dann wieder für die Budgetplanung einplanen sollte. Ja. Und vielleicht kommen wir dann jetzt direkt zu der Frage, wenn man jetzt das Grundstück kauft. Und leider ist es ja doch in vielen Teilen Deutschlands mittlerweile so, dass das Eigenkapital nicht ganz fürs Grundstück ausreicht. Ja, oder das Grundstück halt einfach schon mitfinanziert werden muss. Und bevor du da jetzt in die Lösung gehst, vielleicht ja auch nochmal die Thematik, wenn man jetzt schon den Kredit ja abschließt, wenn man gerade das Grundstück kauft und dann ja eigentlich erst in die Hausplanung geht, dann erst ein Bodengutachten machen kann, etc., dann werde ich ja auf jeden Fall in eine Bereitstellungsthematik kommen, in der Regel. Ja? Oder was würdest du sagen, ist da wirklich so die beste Lösung?
Also Thema Grundstück und Grundstücksfinanzierung, das halte ich immer sehr einfach für die Kunden selber. Also erstmal A muss es besprochen werden. Man muss wissen, was ist der Vermögenshintergrund der Kunden, wie viel Eigenkapital ist vorhanden. Und dann muss man schauen, welche Lösung gibt es. Es gibt in der Regel die Lösung A ist immer Eigenkapital. Das heißt, ich kann aus Eigenkapital. Wenn ich aber dann eine Finanzierung brauche, dann muss ich schauen, wie hoch ist die Summe, was ich brauche. Bis 50.000 Euro kann man vielleicht, ganz wichtig, weil Privatkredit aufzunehmen ist immer noch mal zinsmäßig zu hoch. Ja, also da bewegen wir uns am Zinsmarkt irgendwo zwischen 5 und 7%. Ich kann einen Privatkredit aufnehmen. Dann steht dieser Privatkredit nämlich auch nicht im Grundbuch. Das heißt, ich kann nachher mit der eigentlichen Baufinanzierung des Neubaus, kann ich auch diesen Ratenkredit auslösen, wenn ich es entsprechend nachweisen kann, dass ich nachweisen kann, ich habe mit dem Ratenkredit mir kein tolles Auto gekauft, sondern ich habe tatsächlich das Grundstück damit gekauft. Ja, dann kann man das über einen Ratenkredit lösen, dann hat man diese Grundbuchthematik nicht, dass da schon irgendeine Bank drin steht, die nachher auf die andere Bank übertragen werden muss. Ist aber eigentlich in der Regel egal. Aber das ist eine Option, die man machen kann, die auch die ein oder anderen Kunden auch schon gemacht haben. Das sehe ich sehr häufig, wenn eine Anfrage kommt, dass das Thema schon so gelöst wurde, weil das ist nicht unsere erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist, ein variables Darlehen abzuschließen. Ein variables Darlehen heißt, ich komme jederzeit aus diesem Darlehen auch wieder raus. Weil, wenn ich das anders löse, und das sehe ich leider auch manchmal bei der einen oder anderen Anfrage, die uns erreicht, also wir begleiten leider nicht jeden Fall immer von Beginn an, sondern die Leute stoßen erst im Laufe ihrer Neubauplanung auf die Kanäle und schauen sich das dann an und fragen dann an. Und da gibt es einige Kunden, die haben sich dann schon mit einer Bank auf eine feste Zinsbindung geeinigt. Ja, das heißt, die waren bei irgendeiner Sparkasse oder Volksbank vor Ort und haben dort eine 5- oder 10-jährige Zinsbindung für das Grundstück abgeschlossen. Da haben die sich selber den Stock während der Fahrt ja ins Fahrrad reingesteckt. So, ja, in die Speichen. Weil das Thema ist, diese Bank, wo das gemacht worden ist, die Grundstücksfinanzierung, steht jetzt an erster Stelle im Grundbuch für die Zinsbindung, also für die nächsten 10 Jahre. Jetzt muss man sich überlegen, welche Bank stellt sich denn in den zweiten Rang ins Grundbuch dann für das höhere Darlehen? Ja, für die eigentliche Baufinanzierung, also für die Baukostenfinanzierung, für die Hausfinanzierung. Und da wird dann 300, 400, 500.000 Euro aufgenommen. Und dann weiß die Bank ja, es geht ja nach Rangrecht immer. Das heißt, die Bank, wenn das ganze Ding in die Binsen gehen würde, das heißt, der Kredit kann irgendwann nicht mehr bedient werden, whatever, was ja alles passieren kann, dafür sichert die Bank sich ja im Grundbuch ab. Und dann kriegt die Bank, die an erster Stelle im Grundbuch steht, natürlich immer erstmal ihre Kohle. Und die Bank, die dann an zweiter Stelle steht, mit dem größeren Risiko, die sagt natürlich nicht gerne so, ja, machen wir. Und da muss ich dann immer sagen, liebe Leute, euer erster Ansprechpartner ist die Bank, die euch die lange Zinsbindung verkauft hat. Und dann kommt manchmal auch, dann geht denen Licht auf, ne, dann siehst du richtig die Glühbirne. Und dann sehen, ach ja, wir hätten keine längere Zinsbindung vereinbaren können, weil jetzt beschränke ich mich auf diese eine Bank, da die hauptsächlichen Baukosten zu finanzieren. Und das weiß die Bank natürlich. Und ob ich dann immer das Top-Angebot bekomme, ist die Frage. Deswegen mein grundlegender Tipp ist, variabel zu finanzieren, weil dann kann ich auch, wenn ich die eigentlichen Baukosten in 6, 9 oder 12 Monaten finanziere, dann kann ich hier halt noch jede Bank auswählen und die löst dann das variable Darlehen von der anderen Bank ab und da kann ich dann alles finanzieren. Ja, deswegen, variabel ist immer das Thema. Es gibt Fälle, da macht es Sinn, vielleicht, wenn es günstiger ist, eine Zinsbindung zu vereinbaren von 2, 3, 5 Jahren. Wenn ich weiß, dass ich nicht direkt bauen möchte, sondern wenn der Plan ist, ich kaufe jetzt erstmal das Grundstück und finanziere das Grundstück und ich weiß, wir fangen erst in 3 Jahren mit dem Bau an, dann kann es sein, dass sich das Ganze lohnt, weil oftmals eine Zinsbindung, eine feste Bindung an eine Bank doch günstiger ist als ein variables Darlehen. Ja, die variablen Darlehen, meine ich, liegen irgendwo aktuell bei 5, 6, 7% im Schnitt.
Was ja aber nur für ein paar Monate dann relevant ist, ja. Das ist ja immer das, was man sich
Genau.
vor Augen halten muss, ja, oder was man bedenken muss. Und vielleicht da jetzt mal wieder der Input von der anderen Seite, was ich auch häufiger mal mitbekomme, ist, ich kriege manchmal so E-Mails, oh, wir müssten jetzt noch schnell einen Vertrag prüfen, wir müssten eigentlich übermorgen unterschreiben, ja. Und wenn ich
Die
dann ein bisschen,
Baufinanzierung.
nee, den Hausvertrag.
Ah ja, okay.
Ja, und wenn ich dann frage, ja, okay, wo kommt denn der Druck her? Gibt es eine Preiserhöhung oder sonstiges? Dann immer, nee, wir müssen ja jetzt Grundstück kaufen und dafür müssen wir die Gesamtfinanzierung, wollen wir direkt machen und dafür muss dann der Hausvertrag ja auch schon stehen. Und wenn man dann aber wieder ein bisschen weiter nachfragt, ja, gibt es denn schon ein Bodengutachten? Ist das Haus denn überhaupt schon so geplant, dass es zum Grundstück passt? Wurde schon eine Vorbemusterung gemacht oder ein bisschen was zu den Baukosten, ne? Und dann merkt man, nee, ist alles noch nicht. Aber die Leute machen sich so einen Druck, weil sie das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich ja Haus und Finanzierung in einem machen, weil es, glaube ich, auch häufiger, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass Banken, Finanzierer mit der variablen Finanzierung das nicht so gerne machen.
Ja, da sprichst du was Gutes an, fällt mir auch gerade ein. Sage ich auch gleich was zu, warum die variable Finanzierung nicht so gerne gemacht wird. Aber vielleicht grundsätzlich zu dem Thema Zeit. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ist der erste Spruch. Und der zweite Spruch ist, Zeitdruck ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, das ist ein Spruch, immer wenn wir uns unterhalten, kommt
Der
dieser
kommt immer
Satz.
auf, ja.
Ja. Aber genauso ist es. Zeitdruck ist der schlechteste Ratgeber. Und ich würde lieber überlegen, zu sagen, ich möchte die Zeit haben, mich in Ruhe zu informieren und zu vergleichen, was die Baufinanzierung angeht, weil wir reden hier über sehr viel Geld. Und ob ich nachher 0,2, 0,3% günstiger abschließen kann, da reden wir dann nicht über 2000 Euro Vorteil, sondern da reden wir über einen fünfstelligen Vorteil,
Ja,
ja, in
über
der
die Laufzeit
Baufinanzierung.
gesehen. Ja.
Ja, genau, über die Laufzeit gesehen. Und mich da unter Druck setzen zu lassen, weil ich mir selber den Zeitdruck mache, weil ich die Planung, weil das ist ein ganz schlechter Ratgeber. Dann
Ja.
würde ich immer sagen, ich bezahle lieber für die variable Finanzierung jetzt ein paar Monate mehr Geld. Und schau aber in Ruhe und hab nachher für die große Baufinanzierung habe ich ein weitaus besseres Angebot und auch eine vernünftige Tilgungsstrategie und alles. Und das zweite ist das Thema Druck. Ich weiß auch nicht, ne? Also es gibt, das ist ja so dieses, wie nennt sich das? Es gibt ein Prinzip aus dem Psychologischen, heißt das, da fällt mir der Name nicht, also wo einfach Zeitdruck aus, ne? Es wird, genau, das Prinzip der Knappheit, so. Das Prinzip der Knappheit. Das heißt, ich suggeriere den Kunden, du musst jetzt hier machen, das ist das Top-Angebot, jetzt schnell zuschlagen. Oder, und das ist, da greift das Prinzip der Knappheit leider aufgrund der eigenen, ja, aufgrund der eigenen Situation, die ich mir selber geschaffen habe, die du eben beschrieben hast. Ich habe Zeitdruck. Weil ich muss jetzt, prüf bitte schnell den Bauvertrag, ich brauche die Baukostenaufstellung, damit ich alles im Gesamten finanzieren kann, damit ich das Grundstück bezahlen kann. Da sage ich immer, wir bekommen auch solche Anfragen, also wo die Leute Zeitdruck haben. Rate mal oder schätze mal, und dann gehe ich auch auf das Thema Grundstücksfinanzierung ein, warum das die, warum wenige diese variable Zinsbindung da anbieten wollen. Schätze mal, wie viele Fälle wir umsetzen, wenn die Leute Zeitdruck haben.
Wahrscheinlich kein
Ja,
oder
ganz wenig.
wenige, ja.
Ganz, ich kann es dir nicht in Zahlen genau sagen, weil das track ich nicht. Dafür bekommen wir einfach auch zu viele Anfragen.
Ja.
Wenn ich schon sehe, die Leute haben Zeitdruck, es wird oftmals nichts daraus, weil wenn sich bei uns jemand meldet, ich sage, wir sind jetzt nicht nur Online-Anbieter. Hier in Willich, also in der Nähe von Düsseldorf, habe ich ja auch ein großes Büro, wo die Leute reinkommen können und dann werden die persönlich beraten. Aber wir als Online-Dienstleister, es ist oftmals so, die Leute waren schon bei einer regionalen Bank, die waren schon bei einem Finanzdienstleister und dann sitzen die in der Regel bei uns. Das ist so der normale Ablauf. Das heißt, ich weiß, bei den Leuten, die Zeitdruck haben, die fragen natürlich nicht nur bei uns an, sondern die fragen auch bei vielen anderen an. So, und schwierig, ja, weil unsere Beratung kann man auch auf unserer Website sehen. Da habe ich es jetzt bisher nur zum Thema Bestandsimmobilien so richtig veröffentlicht, was wir an Dienstleistungen drumherum anbieten. Weil nur das auf diesen Vergleich zu begrenzen und auf die Finanzierung, das ist zu kurz gedacht, sondern wir bieten ganz weitaus darüber hinaus ja ganz viel Be Begleitung und Beratung an, die mit so einem Fall zusammenhängen. Und das können wir nicht in ein, zwei Tagen alles abhandeln. Natürlich geht das auch, wenn der Kunde sich klar ist, aber wir müssen ja erstmal den Kunden kennenlernen, wir müssen wissen, wie er tickt. Und in der Regel ist, wenn ein Kunde unter Zeitdruck ist, der nimmt das, was er ganz schnell für sich als die schnellste und beste Lösung sieht. Und das ist oftmals aber leider nicht so. Und ich glaube, das können auch die ein oder anderen Kunden können das da auch bestätigen, dass einfach der Zeitdruck, dass das einfach immer die schlechtere Lösung ist. Ne? Wir kontaktieren unsere Kunden, die wir auch hier bei uns im System immer haben. Da haben wir wenn da jetzt kein Zeitdruck ist, eine vierwöchige Wiedervorlage, wo wir einfach immer ganz kurz mit den Leuten Kontakt aufnehmen und fragen, wie ist Stand der Dinge. Manchmal ist es so, dass die sagen, wir warten jetzt erstmal ab, die nächsten 2, 3 Monate passiert nichts, dann machen wir nichts. Ne, dann schreiben wir das so im System, terminieren es wieder weiter. Ne. Aber das sind die besten Fälle, wo die Leute einfach planbar langfristig das Ganze aufnehmen. Und eine Frage möchte ich noch beantworten. Warum machen das denn die Finanzdienstleister oder die Banken im Allgemeinen nicht gerne? Also gehen wir mal auf das Thema regionale Bank. Die regionale Bank hat natürlich das Ziel, Darlehen zu verkaufen, langfristige Darlehen. Das heißt, die haben natürlich das Interesse daran, nicht eine kleine Grundstücksfinanzierung, also klein in Anführungszeichen, ist trotzdem viel Geld in der Regel, ja. Wenn wir hier über 100, 200.000 Euro Grundstücksfinanzierung sprechen, dann hat die Bank natürlich, die regionale Bank, das Ziel, nicht nur diesen kleinen Vertrag kurzfristig zu machen, sondern die wollen den Kunden langfristig binden. Und langfristig verdienen die nur an den Finanzierungen, wo erstmal ein größeres Volumen ist und wo die natürlich eine längere Laufzeit haben. Und damit verdienen die Geld. Und wenn der Kunde variabel abschließt, wissen die genau, kann sein, dass der in einem halben Jahr weg ist. Und das ist natürlich nicht das Ziel der Bank. Ja. Wobei, und das ist auch ganz offen gesprochen, oftmals ist es so, dass die regionalen Banken, Volksbanken, Sparkassen, oftmals die richtig guten variablen Zinsen anbieten können. Und das sage ich den Leuten auch so. Geht zu eurer regionalen Bank, schaut, dass ihr da die variable Finanzierung macht. Und dann darüber hinaus schauen wir uns den Fall gerne an, wenn es dann in die richtige Baukostenplanung reingeht. Weil, und jetzt kommt das zweite Geheimnis an dieser Stelle, und das sehe ich ja bei uns in den Vergleichsrechnern. Wenn wir so eine variable Finanzierung rechnen, gibt es in dem Zinsbereich, wo das überhaupt interessant sein könnte für den Kunden, gibt es zwei Banken, die das verprovisionieren. Jetzt sind wir beim Thema, weil wenn ein Finanzdienstleister natürlich daran kein Geld verdient und Arbeitszeit investiert und so eine Grundstücksfinanzierung kann teilweise genauso viel Arbeitszeit haben, wie wenn du eine ganz normale Finanzierung, du brauchst auch dafür Unterlagen, du brauchst auch dafür Bonitätsunterlagen und alles, ne? Und du weißt, wenn du den Kunden aber das Top-Angebot machst bei der Sparkasse, die wir auch bei uns im System haben, da verdienst du aber kein Geld mit. Das wird nicht verprovisioniert. Das ist ein Pro-Bono-Geschäft. Jetzt kann man natürlich sagen, so, okay, dann hast du den Kunden ja bei dir im System, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du in Zukunft mit ihm die Baufinanzierung, also die lange Baufinanzierung, womit du dann auch als Finanzdienstleister, als Vermittler Geld verdienst, ob du die auch nachher tatsächlich umsetzt. Und das haben natürlich viele im Hinterkopf und machen dieses Geschäft nicht gerne und wollen deswegen die Kunden eher in die langfristigen Verträge haben. Ich sage aber, und das ist absolut offen und transparent, schaut, dass ihr eine gute variable Finanzierung abschließt. Gut, in Anführungszeichen, weil das kann sich natürlich auch, weil es eine variable Finanzierung ist, kann sich der Zinssatz natürlich ändern, weil der richtet sich immer nach dem aktuellen Zinsmarkt. Ja, und dementsprechend kann es nach oben oder nach unten gehen, ne? Aber es ist ja in der Regel dann auch immer nur kurzfristig. Und deswegen aus meiner Sicht, variabel ist vielleicht ein Ticken teurer erstmal für ein paar Monate, aber dann habe ich Zeit und kann in Ruhe planen und kann das Thema in Ruhe angehen.
Ja, weil auch nochmal von der Bauseite, ne? Allein wenn du einen Anbieter wählst, der ein 20.000 Euro besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil du nochmal ein bisschen besser verglichen hast, ja? Oder nochmal eine Preisverhandlung führen konntest, weil du halt doch mehr Alternativen hattest als jetzt nur die eine Firma, die du jetzt am Anfang mal gefunden hast und so weiter. Plus das, was du ja vorhin gesagt hast mit Nachfinanzierung, ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man so früh die Finanzierung abschließt, ohne diese ganzen Grundlagen zu haben, dass dann eine Nachfinanzierung kommt, ist ja sehr wahrscheinlich, ja, oder zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und dann wird es ja erst richtig teuer, ne? Und das sind diese Dinge, die man am Anfang nicht wirklich sehen kann und die halt unter Druck passieren. Ja.
Ja, vielleicht auch, um das Thema richtig teuer in Anführungszeichen noch mal ganz kurz anzuteasern. Wir haben natürlich, richtig teuer ist immer in Anführungszeichen. Man muss immer den aktuellen Zins sich anschauen, wie der steht. Und der Nachfinanzierungsbedarf ist ja nicht die eigentliche Baufinanzierung, sondern wir reden ja hier über 20, 30.000, in anderen Fällen 50, 60, 70.000, vielleicht im Maximum mal 100.000. Ja, und da kann man ja so rechnen, ganz einfach jetzt gerechnet. Pro 100.000 Euro Darlehen, je nachdem, welchen Zins ich bekomme, habe ich eine Monatsrate, wenn ich jetzt den aktuellen Zins plus 2% Tilgung rechne, irgendwo bei 350, 360 Euro im Monat. Ich meine, mit 3,5% Zins und 2% Tilgung ist das irgendwo 300, 450, 460 Euro oder so. Ne? Nee, Quatsch, 350, 360 Euro. Nagelt mich nicht fest auf den Betrag jetzt. Aber so um den Dreh ist das. Das sollte in der Haushaltsrechnung bei 100.000 Euro noch on top machbar sein, dass ich noch mal im Maximum 300, 400 Euro auch mehr leisten könnte, falls es zu dieser Nachfinanzierung kommen sollte. Wobei wir haben da ja noch mal den Zinsaufschlag drin, muss man auch noch ausrechnen. Aber da sollte schon genügend Luft drin sein, dass ich nachher für 100, 200, 300, 400 Euro Nachfinanzierung mir leisten könnte, wenn ich dieses Risiko eingehe. Aber wenn die Fälle sowieso schon so knapp sind, und das ist auch ganz wichtig, das sagen wir den Kunden auch immer in den Beratungen, weil wir wollen auch nicht auf Biegen und Brechen da eine Finanzierung verkaufen. Es ist einfach super wichtig, dass man von Anfang an drauf schaut, dass der Kunde weiß, was kann er sich leisten und wie viel Budget hat er denn dann auch noch übrig und nicht nur nicht nur aus seiner Sicht, sondern auch aus Bankensicht, ja, für sich selber. Es gibt Leute, die machen eine tolle Haushaltsaufstellung für sich persönlich. Das sollte auch jeder machen. Einnahmen, Ausgaben mal gegenüberstellen. Was habe ich denn tatsächlich auch übrig? Aber die Banken haben ja noch mal ihre eigenen Pauschalen, die die berechnen. Und da muss der Fall nachher reinpassen. Ja, und wenn es knapp wird, sagen wir den Kunden das auch. Leute, schaut da drauf. Das ist ein knappes Ding schon. Ne? Und ja, genau.
Vielleicht noch mal ganz anderes Thema, aktuelle Förderungen. KfW etc., Bundeslandförderungen, wo du ja auch dich relativ gut auskennst, wie ich immer das Gefühl habe. Vielleicht kannst du da noch mal so einen kurzen Überblick geben, wie attraktiv siehst du die aktuell? Auch die Zinsunterschiede von den KfW-Programmen zu den normalen Marktzinsen, das verändert sich ja auch stetig, ne? Vielleicht kannst du da noch mal so eine Einschätzung geben, wie sieht das aktuell aus? Immer mit dem Hintergedanken, dass ja im Neubau doch die KfW-Förderung schon relativ interessant ist, weil man gerade im Fertighausbereich auch sehr einfach auf diese Werte kommt, die notwendig sind dafür. Und jetzt keine, weiß ich nicht, 30.000 oder 40.000 Euro Mehrkosten entstehen, um die Förderung zu kriegen.
Da, also ich möchte, es gibt zwei Programme. Also von der KfW gibt es zwei Programme, die für den Neubau interessant sind. Ansonsten gibt es aktuell, es gibt noch ein drittes Programm, aber das ist jetzt ein spezielles Programm, was beschränkt ist auf kleine Wohneinheiten und so. Deswegen brauchen wir das gar nicht thematisieren. Aber es gibt das Programm klimafreundlicher Neubau, also das Programm 297. Ich halte mich jetzt mal nur für die Privatleute gerade an das Programm. Es gibt noch für die Kapitalanleger das Programm 298, aber nur mal zum Programm 297 was gesagt, also klimafreundlicher Neubau und das Programm Wohneigentum für Familien, also das KfW-Programm 300. Und jetzt ist es einmal A, wichtig zu wissen, was habe ich einmal an Mehraufwand, um aus einer KfW 55 Bauweise auf diese KfW 40 Bauweise zu kommen. Was ist der Unterschied? Also was habe ich an Mehrkosten für den Neubau? Und dann muss man das für sich einfach durchkalkulieren. Also das Programm 297, klimafreundlicher Neubau, da haben wir, das sehe ich jetzt auch gerade auf der Seite, die habe ich mir aufgerufen, von der KfW. Könnt ihr vielleicht diese beiden Programme auch nochmal unten in der Infobox verlinken, weil die Konditionen ändern sich natürlich. In 3 Wochen, wenn jemand jetzt in 3 Wochen das hört, können sich die Konditionen verändert haben. Auf der Seite der KfW findet ihr immer tagesaktuelle Konditionen. Klimafreundlicher Neubau, 10 Jahre Zinsbindung steht aktuell bei den üblichen beiden Programmen, die von den Bauherren genutzt werden, steht bei 2,68 und 2,76%. Finde ich für ein KfW-Programm, wo man dann diese Vorgaben KfW 40 einhalten muss beim klimafreundlichen Neubau, naja, bin ich ganz offen. Finde ich nicht so attraktiv, wenn ich mir den normalen Zinssatz von den normalen Banken aktuell anschaue, werde
Ja,
ich
wie du
auch
es ja
gleich.
vorhin gesagt hast, ne, mit 2,9 oder was du jetzt als Zins
Genau.
hattest vorhin, ne, in dem Beispiel. Also,
Genau. Und da muss ich überlegen, welchen Zinsvorteil habe ich in diesem KfW-Programm wirklich und wie sind die Mehrkosten, die ich für diesen klimafreundlichen Neubau, also KfW 40 Bauweise, wie hoch sind die Mehrkosten im Vergleich zu dieser KfW 55 Bauweise? So, und das muss ich mir ausrechnen, weil die Top-Angebote, und da habe ich mir jetzt auch ein paar Zahlen aufgeschrieben, die Top-Angebote, wenn ich jetzt 40% beispielsweise Eigenkapital mitbringe, je nach Ausgestaltung des Falls können wir hier aktuell eine 2,7, eine 2,8, 2,9 anbieten. Kommt immer auf den Fall nochmal an, aber mit sehr viel Eigenkapital ist es möglich. Mit einer 80-prozentigen Beleihung, das sind jetzt alles nur Schätzwerte und Indikationen. Das heißt, das ist jetzt kein Zinssatz, wo mich die Leute jetzt bitte darauf festnageln sollen. Aber ich sehe das in den Vergleichen. Bei den Top-Banken haben wir hier auch teilweise Zinssätze, die noch unter 3% sind bei einer 80-prozentigen Beleihung. Kommt nicht bei jedem Fall vor und kommt auch darauf an. Und jetzt kommt wieder der nächste Zusatztipp. Man kommt trotzdem, es gibt spezielle Angebote ja schon seit 2, 3 Jahren von den Banken, wo besonders energieeffiziente Immobilien gefördert werden mit einem zusätzlichen Zinsnachlass. Und deswegen kommen wir teilweise jetzt bei den Fällen auch mit einer 80-prozentigen Beleihung bei unter 3% aus, weil auch ein KfW 55 Haus oftmals die Energieeffizienzklasse A erreicht in den Energieberechnungen. Und dann ist man schon in diesem besonderen Angeboten von den Banken, dass die halt nochmal einen Zinsnachlass von 0,1, 0,2% geben. Und Das in Kombination muss man sich einfach ausrechnen, wie ist mein normaler Zinssatz und lohnt sich dann dieser Aufwand, dieses Programm in Anspruch zu nehmen. Und jetzt kommt das zweite Programm, das KfW 300-Programm. Und das sehe ich tatsächlich aktuell noch als sehr attraktiv an, zu sagen, ich gehe in
Wie
diesen
viele Fälle hast du
klimafreundlichen.
da, bevor wir da in die Zahlen gehen? Aber kannst du so grob,
Bitte nochmal.
wie viele Fälle hast du da, wo Leute
Was
das
meinst
wirklich
du?
in Anspruch nehmen?
Ja, da wollte ich jetzt drauf eingehen, genau.
Okay.
Das, also wer das tatsächlich in Anspruch nimmt. Ne?
Ja.
Erstmal zu Thema Kondition finde ich sehr attraktiv, weil wir sind da teilweise noch unter 2% bei der 10-jährigen Zinsbindung. Wir haben hier 20, auch die Möglichkeit, 20-jährige Zinsbindung zu wählen. Das heißt, aktuell bei den zwei Laufzeitvarianten, die interessant für die Kunden sind, 1,34 und 1,51, also im Sollzins, finde ich super attraktiv, weil wir ja da auf mindestens 170.000 Euro Darlehensbetrag kommen. So. In diesem Zusammenhang muss man natürlich überlegen, und da kommt natürlich auch deine Frage her. Das kommt natürlich nur für die Leute in Frage mit einem Kind, die ein maximal zu versteuerndes Einkommen haben von 100.000, von 90.000 Euro. Pro Kind 10.000 Euro mehr zu versteuerndes Einkommen. Die Fälle, die ich dazu habe, das sind die Fälle, die vor 2, 3 Jahren, weil die KfW schaut nämlich, wie viel hast du halt vor 2, 3 Jahren verdient? Dafür wollen die Einkommenssteuerbescheide sehen. Und dass die Leute teilweise noch dann unter dieser Grenze vor 2, 3 Jahren gefallen sind, aber heute nicht mehr. Und das sind die Leute, die sich das leisten können mit diesem Neubau, dass die auch weitaus mehr verdienen heute schon, aber durch das geringere Einkommen vor 2, 3 Jahren es schaffen, in dieses Programm zu kommen. Das ist die Mehrzahl der Leute, die ich da sehe. Oder jemand, der sehr viel Eigenkapital hat, aus der Familie meistens, und die Einkommensgrenze unterschreitet und nicht so ein hohes Finanzierungsvolumen aufnimmt. Das ist die zweite Variante. Das ist die, die das KfW 300-Programm nutzen. Und ich sehe aktuell bei uns, genaue Stückzahl kann ich jetzt nicht sagen, aber mehr Fälle in KfW 300 als tatsächlich in 297, weil wir genau dieses Gap haben, weil der Zinssatz für das 300er-Programm einfach attraktiver ist, weil du mehr Volumen darüber aufnehmen kannst. KfW 297 geht ja nur bis 100.000. QNG mit QNG bis 150.000 machen aber die wenigsten. Und der Zinsvorteil für das 297er-Programm ist nicht so groß. Das Volumen ist nicht so groß. Und wenn das geht, sehe ich KfW 300 aktuell noch auf dem Vormarsch, dass das aktuell mehr genutzt wird. Und das finde ich dann auch tatsächlich besser. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, und das muss aber jeder für sich nochmal schauen, ist das Thema mit den Landesbanken. Du hast es auch ganz kurz thematisiert. Das kommt natürlich darauf an, aus welcher Region kommen Sie jetzt. Wenn wir jetzt davon sprechen, ne, ihr seid, ich sitze ja hier in der Nähe von Düsseldorf, da haben wir die NRW Bank, dann gibt es ja die Möglichkeit bei euch, Bayern Labo oder in,
Die L-Bank in Baden-Württemberg zum
genau, die
Beispiel.
L-Bank in Baden-Württemberg. Gibt es tolle Programme. Aber die Bearbeitungszeiten, ich sage es ganz offen, ist eine Katastrophe. Ja, du wartest teilweise monatelang, bis du Gewissheit hast. Und manche Leute können einfach nicht so lange warten. Und ich habe auch für einige Kunden haben wir es auch schon probiert, mal irgendwelche Leute da ans Telefon zu bekommen. Du kriegst einfach keinen ans Telefon. Ja, es ist schwierig, da muss jeder Kunde selber mal gucken und sich auch frühzeitig wieder informieren, welche Programme bei den Landesbanken in Frage kommen. Bayern Labo, die Programme, die da haben, ich kann sie jetzt nicht aus dem Kopf dir genau sagen, da sind teilweise richtig gute Programme dabei, muss man schon sagen, da bieten die schon einiges, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie da aktuell Stand der Dinge ist, Bearbeitungszeiten und ob die überhaupt aktuell noch Mittel haben,
Ja,
also
und
Mittel
was
zur
ja
Verfügung.
auch, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal, wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, dass diese Programme ja auch immer Vorgaben haben. Also eine maximale Wohnfläche zum Beispiel oder ähnliches, ne? Also da muss man auch wieder vorher Bescheid wissen. Was darf man denn eigentlich innerhalb dieses Programms machen? Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, also wie du jetzt eben diese Bearbeitungszeiten ansprichst, ist ja auch wieder wichtig, das dann auch vertraglich auf der anderen Seite mit der Hausbaufirma wieder abgebildet zu haben. Weil ja zum Beispiel die Finanzierungsbestätigung vorzulegen, ist ja eine Liefervoraussetzung, die ihr erfüllen müsst. Ja? Das bedeutet, wenn ihr jetzt schon damit rechnen müsst, dass es 2 oder 3 Monate dauert, bis da eine Finanzierungsbestätigung von der L-Bank vorliegt oder von welcher Bank auch immer, dann ist es ja wieder wichtig, die Festpreisbindung schon wieder länger verhandelt zu haben, weil in der Zeit, bis ihr das vorlegt, passiert nichts. Ja, da geht es nicht weiter. Das heißt, ihr braucht eigentlich wieder eine längere Festpreisbindung. Und das ist halt schon was, was man immer dann mitnehmen muss, ne?
Es
Oder
gibt
von
noch
Anfang
einen
an
Punkt.
bedenken muss. Ja.
Es gibt noch einen Punkt.
Ja.
Es gibt nicht nur den Punkt, den du jetzt eben genannt hast, sondern ich komme darauf, weil du diesen Punkt genannt hast, sondern ihr wollt ja auch den Restbetrag in der Regel über eine normale Bank finanzieren. Und die möchte natürlich sehen, die möchte natürlich auch eine Bestätigung oftmals sehen, dass die Finanzierung bei beispielsweise jetzt der Bayern Labo, ne, oder bei der L-Bank, dass sie diesen Teil, weil ihr reicht ja trotzdem den normalen Fall bei der normalen Bank komplett ein und sagt, diesen Teil, diese, ich sage jetzt mal beispielsweise 100.000 Euro, läuft aber über die Förderbank. Dann möchte die Bank natürlich sehen, dass sie den Kredit auch zugesagt bekommt. So, und das heißt, ihr seid mit dem Hauptkredit auch davon abhängig, wie lange die Bearbeitungszeit und die Zusage dauert von dieser Förderbank. Weil dann können wir heute überhaupt nicht über eine Baufinanzierung sprechen, sondern erst, wenn die Zusage da ist, weil dann bekommen wir das auch tatsächlich durch. Ja, es gibt dann auch wieder regionale Banken, die sagen, kein Thema für uns, ja, wenn man dann sehr individuell mit denen spricht. Aber auch die haben ihre gewissen Vorgaben. Und ja, es ist tatsächlich nicht nur auf eurer Seite vertraglich ein Thema und auch was die Festpreisbindung und so angeht, sondern es ist halt tatsächlich auch ein Kreditthema dann wieder.
Ja, und ich glaube, man merkt, je länger wir uns wieder unterhalten, ne, desto mehr merkt man, okay, es gibt so viel im Detail und dann gibt es doch noch eine Bank, die sowas vielleicht dann mitmacht und so, ne? Und deswegen, du hast ja mal neulich auch wieder bei Instagram so einen Post gehabt mit, ich habe neulich eine Werbung gelesen mit 400 Banken im Vergleich oder sowas, ne? Was ja eigentlich jeder Finanzvermittler schreibt, ne? Aber wirklich dieses Detail zu kennen, wo was jetzt am besten dann passt. Das ist halt schon das, was es am Ende, also es ist eigentlich völlig wurscht, wie viele Banken du vergleichen kannst. Du musst ja die finden, die passen am Ende.
Ich stelle da immer diese Fragensticker ein, dann können die Leute Fragen stellen und dann beantworte ich die Fragen halt auch in der Story, ne? Bei dieser Story, die du gerade ansprichst, dieser Vergleich mit den 400 Banken, da habe ich auch einen Fragensticker reingesetzt und habe die gefragt, was interessiert euch denn wirklich? Weil dieses Thema mit 400 Banken, womit viele immer, die einen sagen, wir können 250 Banken vergleichen, die nächsten sagen 400, die nächsten sagen 600 Banken. Ich sag's euch, Leute. Es kommen für einen Fall in der Regel drei, vier, fünf Banken in Frage und das muss man wissen. Das muss man wissen, wenn der Kunde anfragt mit dem Vorhaben, welche Banken dafür nachher in Frage kommen. Und ich weiß gar nicht, interessiert das überhaupt irgendeinen Kunden? Und diese Frage habe ich gestellt, was interessiert die Kunden denn wirklich? Und in der Regel stellen die Leute dann tatsächlich Fragen oder schreiben irgendwas rein, kam keine Antwort. Ich schreibe auch selber, es gibt ja Leute, die stellen die Fragensticker ein und stellen sich dann selber Fragen, damit sie irgendwas veröffentlichen können. Ne? Mache ich nicht, habe ich gar nicht die Zeit für oder will ich gar nicht machen, sondern mich interessiert wirklich, was die Leute denken und was die fragen. Und die Leute wissen es teilweise ja gar nicht, was wirklich wichtig ist. Aber das sehe ich ja in den Beratungen. Und in den Beratungen ist natürlich wichtig, dass man ein vernünftiges Finanzierungskonzept hat, dass man eine vernünftige Begleitung und so hat. Am Ende des Tages ist natürlich auch der Zins wichtig. Ja, es gibt aber auch immer wieder noch mal Zusatztipps, die man zu seiner persönlichen individuellen Situation nur in der Beratung rausbekommt. Ja, dass man sieht, hey, du hast so viel Überschuss im Monat, also Einkommensüberschuss. Nimm doch keine 2%ige Tilgung, mach 2,25. Ja, ich hatte das in dem letzten Zinsupdate auch veröffentlicht. Da packe ich immer noch mal zwei, drei Zusatzinformationen in diesen Zinsupdates rein, um den Leuten auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen noch Einblicke zu geben. Und da habe ich dieses Mal habe ich auch über das Thema Tilgung gesprochen. Es gibt einen ganz einfachen Tilgungsrechner. Den veröffentliche ich immer wieder regelmäßig auf meinem WhatsApp-Kanal. Oder ihr gebt einfach mal ein Europace Tilgungschart bei Google eingeben, dann kommt ihr auch auf den Rechner. Und da ist es so, dass man das selber für sich mal kalkulieren kann. Da kann man sehen, ah, wie ist denn das aktuelle Zinsumfeld? Und dann kann ich für mich selber das Ganze mal durchkalkulieren. Und da kann man auch mit einer höheren Tilgung mal rechnen. Und da machen 50 bis 100 Euro mehr im Monat Rate nachher 2, 3 Jahre geringere Laufzeit aus. Und ich habe 20, 30.000 an Zinskosten gespart. Man kann das auch über Sondertilgung lösen, aber eine höhere Tilgung ist vom Zinseszinseffekt her immer noch mal die noch bessere Lösung. Erst recht bei dem aktuellen Zinsniveau. Ja.
Ja, absolut. Also da gibt es so viele Sachen, ne, die über diese gigantisch lange Laufzeit von 25, 30 Jahren, die so ein Kredit dann läuft, einfach wirklich relevant ist. Auch wenn man denkt, ja, okay, das bisschen pro Monat da mehr, ne? Aber
Und am
das ist auf jeden
Ende
Fall
muss
da.
man auch sagen, das Thema mit dem, mit den, ich kann 400 Banken anbieten. Da muss man
Ja.
erstmal verstehen, das System. Es gibt in Deutschland zwei große Vergleichssysteme. Und damit meine ich jetzt nicht Check24.
Ja.
Ja. Check24 nutzt als Beispiel nur mal, ne, nichts gegen Check24, ja, also um Gottes Willen. Die gehen aber mit den gleichen Tarifen in der Regel und mit den gleichen Angeboten raus wie eigentlich fast alle Vermittler. Es gibt noch mal ein paar kleinere Unterschiede, gibt es schon. Ja, es gibt zwei Systeme. Einmal das Europace-System, das zeige ich auch immer in meinen Zinsupdates. Und es gibt noch das eHYP-System, ist auch ein Vergleichsrechner. Die unterscheiden sich aber kaum. Da sind auch die gleichen Banken drin. Es gibt noch mal einen kleineren Unterschied, was die Vermittler angeht. Es gibt Vermittler, die vermitteln sehr viel Volumen pro Jahr. Die haben noch mal einen besonderen Zugang und haben noch mal, da fehlt noch mal eine Marge, eine Zwischenmarge. Und dadurch können die noch mal einen Ticken bessere Konditionen anbieten über dieses Vergleichstool. Wir können das, ne, als Beispiel, ne, wir machen da genug Volumen, dass wir das auch anbieten können den Kunden. Aber auch solche großen Vergleichsplattformen können das natürlich auch, weil die super viel Volumen machen, also super viel Geschäftsvolumen im Jahr. So, und ansonsten sind die Angebote, je nachdem, wie ich die Daten jetzt im System eingebe von dem Kunden, die Angebote sind schon sehr gleichgestellt. Und das sehe ich auch immer in den Vergleichen, die ich für die Kunden mache. Wir haben noch mal teilweise in Ticken bessere Konditionen, weil wir das anbieten können. Wir werden jetzt ab nächstes Jahr, will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, werden wir auch noch mal ein neues Beratungsprodukt launchen, ja, wo wir, ich sag mal so, auch in die Honorarberaterschiene reingehen werden. Möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Da kann man dann auch noch mal was machen. Aber es ist in der Regel tatsächlich so, dass egal wo ich anfrage, bei vielen Vergleichern, das sage ich den Leuten auch am Telefon, wenn man so das erste Telefonat führt, ne, mit wem habt ihr schon gesprochen? Und die waren dann schon bei drei verschiedenen Vergleichern und bei der Hausbank vor Ort. Ja. Ob das alles Sinn macht, weiß ich nicht, weil wir gehen alle mit den gleichen Rechnern rein. Da gibt es schon mal bestimmt Unterschiede, die einmal daherrühren, was diese Marge angeht, auf der einen Seite, und die daherrühren, welchen Tag ich anfrage. Ja, wenn ich letzte Woche anfrage und es gab in der Zwischenzeit eine Konditionserhöhung, dann hat der Kollege von letzter Woche das bessere Angebot. Ob der das noch umsetzen kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ne?
Klar, ja.
Deswegen das vielleicht so ein bisschen auch nochmal zum Hintergrund. Und ich habe, da dieser Podcast, Videopodcast, der jetzt auch ein bisschen länger geht, ich habe total spannend. Ich habe letzte Woche ein Interview aufgenommen mit einem der Vorstände, also mit dem CEO von Europace. Ein Riesenkonzern ist das, kann man sich gar nicht vorstellen, dieser kleine Vergleichsrechner. Die haben, ich glaube, nur bei Europace alleine arbeiten über 1200, über 1300 Leute, in dem ganzen Konzern über 2000 Leute. Ja, und da hat er mir mal ein bisschen was über die Zukunft der Baufinanzierung erzählt. Wer da ein bisschen mehr Hintergründe haben möchte, ich werde das in den nächsten ein, zwei Wochen das Interview auch veröffentlichen. Schaut da mal auf meinem Kanal rein. Zukunft der Baufinanzierung. Ein super, super spannendes Gespräch. Also einmal für euch wahrscheinlich ein spannender Punkt. Einmal für Vermittler ein super spannendes Gespräch und auch für Kunden, die ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben wollen zu dem ganzen Thema, die sich da ein bisschen mehr reinfuchsen wollen und einfach wissen und es interessant finden im Allgemeinen. Ich finde, alles, was mit Geld zu tun hat, finde ich ja immer, sind total spannende Themen, ne? Und ja, das wird auch ein richtig spannendes Gespräch. War richtig gut.
Sehr
Ja.
gut. Ja, perfekt. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Oder
Ja.
hast du noch coole Punkte? Ich glaube, wir haben alles Wichtige durch. Ich gucke noch mal auf meinen
Genau,
Zettel.
genau. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Ja,
Ja.
das A und O ist frühzeitige Planung. Ich kann's, es ist das Langweiligste, was du den Leuten erzählen kannst. Ja,
Das ist
aber
leider so,
das
ja.
A und O, das propagierst du ja auch immer wieder. Ne? Es sind aber die uninteressantesten Videos, die in der Regel dann sich angeschaut werden. Ist die Planung, die frühzeitige Planung vom Budget und die frühzeitige Baukostenplanung. Einen genauen Plan zu haben, was die Kosten betrifft. Natürlich auch ausgerichtet auf das, was man überhaupt möchte, ne? Also wie das Ganze gestaltet werden muss. Aber es ist, die Planung ist das A und O. Und ich sehe es bei den Leuten, die früh mit der Planung anfangen, läuft in der Regel alles super.
Das kann ich auch nur bestätigen. Also das ist wirklich, glaube ich, der größte Faktor, den man mitgeben kann, ne?
Ja.
Auch wenn wir es schon 100 Mal gesagt haben, aber
Ja.
es ist trotzdem, wenn es nur einer jetzt heute neu mitbekommt, dass man so früh wie möglich eigentlich in eine Planung von der Finanzierung, von Baukosten, vom Haus etc. geht, dann war es was wert.
Genau. Danke, dass ich heute hier sprechen durfte
Ja,
und
sehr gerne.
liebe
Waren,
Grüße
glaube
nach
ich,
Nürnberg.
ja, vielen Dank. Waren, glaube ich, viele super Tipps dabei. Schreibt mal gerne in die Kommentare, auch was ihr für Fragen habt. Wir werden ja sicherlich wieder weitere Episoden auch in Zukunft noch aufnehmen. Also gerne Fragen, ne? Hilft uns ja auch immer noch mal neue Videos zu machen, vielleicht zusammen oder jeder einzeln, ne? Ist ja immer die Sache, was wir daraus machen. Aber schreibt uns gerne, deinen Kanal verlinken wir natürlich auch noch mal. Und dann bis
Danke.
nächstes Mal.